Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Ravnica, Folge Nummer 75. Und wie immer dabei an meiner Seite ist der Marc. Hi, wie geht's dir?
Hey, ja, mir geht's gut. Ich bin so hyped wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Ich hab Bock.
Ja. Ja, wir haben überraschenderweise heute sehr viele Kaltheim-News bekommen, wo ich eigentlich mitgerechnet habe, dass sie es nach den, erst auf nächstes Jahr quasi verschieben. Dementsprechend hatte ich mir ursprünglich vorgenommen, wir machen ein paar, ich sag mal, entspanntere, nicht so news-heavy Folgen zwischen den Feiertagen. Aber jetzt haben wir eine ganze Schelle Kaltheim-News und darum geht es auch hauptsächlich. Also wir haben auf der einen Seite erstmal die Gewinner, die werden wir auch noch ziehen von unserem Ultimate Guard Gewinnspiel im Dezember. Danach gehen wir halt auf die Kaltheim Previews ein, gehen ein bisschen die Kernmechaniken durch, zumindest von denen, die wir schon wissen. Dazu gibt es dann noch quasi mehr. Wie gesagt, die Previews werden wir durchgucken und zu guter Letzt halt auf die verschiedenen Set- und Collector-Booster-Änderungen drauf zugehen, was sich da so alles getan hat, damit ihr da auch bestens informiert seid und euch auch schon vorfreuen könnt. Oh ja. An dieser Stelle am Anfang wie immer der Hinweis, wenn ihr Radio Ravnica auf YouTube weiter schauen wollt und auch informiert werden wollt, wenn da ein neues Video kommt, dann würde ich euch bitten, meinen Kanal zu abonnieren, dieses Video ein Like zu geben und wenn ihr auf Spotify oder Apple Podcasts unterwegs seid, dem einem positiven Review zu geben, denn das hilft uns tatsächlich in der Auffindbarkeit des Podcasts sehr, sehr weiter. Dementsprechend, wenn ihr Spaß an Radio Ravnica habt, wäre das ein atemberaubendes Geschenk an uns, wenn ihr das machen könntet. Zudem haben wir auch seit neuestem einen Discord-Server, der sich der immer belebter wird, wo wir viel, sehr viel diskutieren über verschiedene Formate, über den Podcast selbst. Und ich habe da sehr viel Spaß dran und freue mich immer, wenn da jemand Neues hinzukommt. Schaut also gerne auch vorbei. Aber dann würde ich sagen, legen wir los mit quasi dem ersten Thema. Und zwar unserem Gewinnspiel mit freundlicher Unterstützung von Ultimate Guard. Ging bis zum 21. Dezember, Entschuldigung.
Und also jetzt Montag.
Bitte?
Also jetzt am Montag.
Genau, am Montag war quasi der Einsendeschluss. Es haben super viele Leute mitgemacht. Ich glaube, wir haben 317 Einträge gehabt im Gewinnspiel.
Ja, dafür auf jeden Fall vielen, vielen, vielen Dank dafür. Es ist echt, das hilft uns natürlich, dass wir auch sagen können, hey, so viele Leute wollen was von uns gewinnen. Ja. Aber vor allem hilft das ja auch euch.
Ja. Und tatsächlich, ich habe schon die Gewinner per E-Mail informiert. Also die haben sich auch schon alle gemeldet. Also von daher bleiben keine Pakete mehr übrig. Und zwar haben gewonnen einmal aus Berlin der gute Gunnar. Der hat die Smart Hive bekommen, wo ich ein bisschen eifersüchtig drauf bin. Ich will auch eine haben. Dann hat gewonnen Tanja aus Fürth die hat das Playmat-Paket gewonnen. Also die Playmat plus Path to Exile, Foil, Textless, und dem Thorn Elemental aus mit dem alten Border, mit dem wunderschönen alten Border. Dann hat Lutz aus Fürstenfeldbruck das Lifepad-Paket gewonnen. Und zu guter Letzt Andreas aus Ulm mit dem Sleeve-Paket, wo die Packung Sleeves drin sind. Wie gesagt, die Produkte freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Ultimate Guard. Wir freuen uns sehr, dass wir die an euch weitergeben konnten. Und ich hoffe, sie kommen noch vor Weihnachten oder zu Weihnachten an. Ich habe sie dann heute zum Zeitpunkt der Aufnahme am 22.12. Verschickt mit viel Daumendrücken und so weiter. Kommen die vielleicht dann noch unter den Baum? Hoffen wir es mal. Auf jeden Fall.
Ich hoffe aus.
Genau. Auf jeden Fall, wenn ihr noch Bock habt, noch mehr zu gewinnen, dann Blacky, du hast da Marc, Entschuldigung, du hast da doch noch ein paar Gewinnspiele, oder?
Ja, genau. Also bei mir auf dem Hauptkanal auf YouTube, bei mir auf Facebook und bei mir auf Instagram laufen noch bis zum 30. knapp, ich glaube 15 Gewinnspiele sind es insgesamt. Auch mit freundlicher Unterstützung von Ultimate Guard, von Dragon Shield, von unserem ehemaligen Local Game Store, meinem immer noch, deiner war es ja mal. Und tatsächlich noch von den Jungs von Godot Games, die mir auch noch was zur Verfügung gestellt haben. Also wahnsinnig viele Pakete, die ich da halt auch vorbereitet habe, die könnt ihr eben gewinnen. Bei manchen Sachen müsst ihr bei Facebook meiner Fanpage folgen und eben da etwas tun. Manchmal auf Instagram oder eben bei YouTube. Und da könnt ihr auch eine ganz, ganz Menge Zeug gewinnen. Das wird am 30. ausgelost und da habt ihr noch ein bisschen Zeit, da überall mitzumachen und euch rauszusuchen, wo ihr was machen müsst, um welches Paket zu bekommen.
Genau, also wenn ihr euch jetzt denkt, verdammt, hätte ich doch gerne mal beim Radio Ravnica Gewinnspiel gewonnen. Ihr habt noch Chancen mit, ich glaube, 10 Gewinnspieler hast du aktuell, ne?
Aktuell sind es 10, beziehungsweise bis die Folge raus ist, wahrscheinlich ist das 11. auch schon draußen.
Ja, also ihr habt noch 11 Gewinnmöglichkeiten, also nehmt auf jeden Fall dran teil. Am besten ja, auf Instagram, bei Facebook und bei YouTube halt immer schauen, was die aktuelle Art ist, teilzunehmen, so mache ich es immer. Und ja, dann wünschen wir euch weiterhin viel Glück und ja, viel Spaß an die Gewinner dieses Gewinnspiels. Ja. Aber ich würde sagen, wir legen jetzt mal los mit Kaltheim. Oh, ja. Und zwar, erstmal würde ich sagen, reden wir über den Trailer. Hast du den Trailer denn schon gesehen?
Ja, ich habe den Trailer gesehen. Der Trailer war meh.
Wieso,
um es in deinen Worten zu sagen. ich fand den Trailer ziemlich langweilig.
Ja.
Bis ich die Untertitel eingeschaltet habe. Weil ich habe auch mit der Trailer war einfach so nichts sagen. Der war ganz cool, das war so ein bisschen nordisch mit Luki, damit kriegt man mich ja sowieso ohne Ende. Und dann war der Untertitel an und man hat gesehen, wer da gesprochen hat. Und meine Augen haben angefangen zu leuchten. Ich dachte mir, jetzt, ich hab Bock.
Ja. Ja, ich muss sagen, wäre, glaube ich, der Reveal in den Untertiteln nicht gekommen, wäre ich auch so lauwarm mit dem Trailer gewesen.
Ja.
Also was, glaube ich, passiert ist, wir haben quasi einen Narrator, der am Anfang, wo man nicht weiß, wer er ist, der über Kaltheim ein bisschen anfängt zu reden und dann auch quasi über ein Schwert redet, was irgendwie benutzt wird, um das ganze Welten zu Fall bringen kann und so weiter. Und später, wenn das dann in manches Lachen übergeht, diese Narrator-Stimme sieht man in den Untertiteln, dass es sich, dass Tybalt da lacht, also er dementsprechend der Narrator war. Und er offensichtlich in der Story hinter dem Schwert her war, was wir dann dort sehen.
Ja.
Und ja, also ich fand den auch eigentlich ganz nice. Ich finde immer noch, leider hängen sie so ein bisschen dem War of the Spark und dem Throne of Eldraine Trailern hinterher. Ich finde, die hatten allgemein eine größere Idee und wahrscheinlich auch eine längere Bedenkzeit, wenn ich es mir immer so überlege. Also seitdem sind sie so ein bisschen im Decline, aber alle Trailer seit War of the Spark zu sehen, ist, glaube ich, jetzt Kaltheim auf Platz 3. Also nach War of the Spark, Throne of Eldraine, dann Kaltheim auf Platz 3. So würde ich die, glaube ich, ranken. Der Rest fand ich dann doch sehr, sehr semi-gut.
Teilweise muss ich ehrlich zugeben, zum Beispiel den von Theoros habe ich nicht wirklich gesehen, weil ja.
Ja, es war ja auch so ein bisschen das Problem, dass ich glaube, das haben wir auch damals im Podcast besprochen, dass halt einfach nicht viel passiert ist. Also wir sehen halt Elsbeth, wie sie dann in diesem Nebelwand der Toten hingeht. Dann ist da auf einmal Ashiok, der so ein bisschen um sie herum spukt. Und irgendwie war es das auch schon. Also irgendwie passiert da nicht viel. Man hat gar nicht so diese Implikationen, für wen man jetzt wettern muss. Und das ist halt in diesem Lebkuchen-Menschen-Trailer von Throne of Eldraine, als auch bei War of the Spark, selbst wenn du die Charaktere nicht kennst, kickt das trotzdem emotional. Also deswegen ist das halt so ein geiler Moment, wenn die Musik dann richtig sich umdreht und du siehst dann, wie sie Liliana, wie sie sich dann gegen Nicole Bolas stellt oder wenn dann das Lebkuchen-Frauchen da die Gabel Richtung Garruk wirft und so weiter, denkst halt so, ja, das, da habe ich Bock mitzuwettern und so. Und das ist halt, so ein Moment fehlt halt einfach in dem Trailer leider. Aber ich fand ihn sehr gut. Wie gesagt,
stimmt.
Nordische Mythologie, da geht's mir ganz ähnlich wie bei dir. Holt mich eigentlich immer ab. Erinnert mich sehr an Skyrim und dann God of War, an das Neue. Und ich finde beides ziemlich geil. Von daher bin ich mal gespannt, wie sie es umsetzen werden.
Das haben sie ja schon so ein bisschen angekündigt. Sie haben ja im Trailer schon so ein bisschen gesagt, worum es in Kaltheim wirklich geht. Und gefühlt wurden da auch ein paar Mechanics noch mal verschleiert, aber angesprochen.
Ja, zum Beispiel?
Wie zum Beispiel, dass es ja Götter gibt.
Ja, das stimmt, ja. Und wir haben tatsächlich auch das Schwert aus dem Trailer, haben wir schon direkt gespoilt bekommen, beziehungsweise als Teaser oder wie auch immer man das nennen mag, bekommen.
Preview wurde es, glaube ich, genannt.
Ja, hast du die Karte gerade vor dir?
Das ist die Heldenkarte, die weiße, die geflippt werden kann.
Genau,
Halvar, God of Battle. Genau, das ist tatsächlich auch, genau, God of Battle. Ach, wunderschön. Ich finde die Karte wunderschön. Ich finde den Weg, wie sie gespoilert wurde, beziehungsweise gepreviewt wurde, wunderschön.
Was haben sie denn gemacht?
Ja, das ist, sie haben mehrere Metal-Bands genommen.
Ja, stimmt, die Week of Metal.
Und haben denen Karten gegeben. Und Halvar wurde zum Beispiel von einer ganz kleinen Band, die nennt sich Amon Amarth, haben vielleicht ein paar Leute schon vorher was gehört.
Ja, kennt man.
gepreviewt, sag ich mal. Und also es ist nicht so, ich war super beeindruckt, weil ich hatte jetzt damit gerechnet, dass dann halt so irgendwelche Metal-Bands da hingehen und sagen, hey, übrigens, hier ist eine Karte, wir machen Metal, hört uns, geil. Aber es war wirklich so, dass die wirklich einen richtigen Trailer draus gemacht haben.
Geil.
Und zwar jede dieser Bands. Die haben sich wirklich auch mit dieser Karte befasst, in Anführungsstrichen. Ich weiß nicht, ob die da von Wizard einfach einen Quellcode bekommen haben zum Vorlesen oder so. Aber es war wirklich gut.
Ja.
Zum Beispiel der von der Monomath startet halt in so einer Live-Crowd.
Ja.
Und dann stellen die sich mal so vor, erzählen so, yo, wir sind übrigens Mettler, wir machen Viking-Metal und in neuem Kaltheim Magic-Set geht es um Metal und Vikings und High.
Ja.
Und dann erklären sie so die Karte und was die Stärke der Karte ist. Also ich gehe mal davon aus, dass da nicht unbedingt jeder weiß, was diese Karte dann tut in dieser Band.
Ja, das stimmt. Aber klar, ich habe diese Announcement oder diese Ankündigung, dass sie die Week of Metal quasi mit Kaltheim startet. Das habe ich auf jeden Fall mitbekommen. Ich habe tatsächlich die einzelnen Videos nicht gesehen. Da war ich dann zu fokussiert, okay, was sind die Previews? Ich gucke mir die Karten an und habe ich dann anscheinend wirklich was verpasst. Also cool, dass du
das halt mitbekommen hast. Ja, auf jeden Fall. Aber das passiert ja ganz oft, da wird ja, aber da können wir mal eine andere Thematik zu machen, was mit diesen Preview-Cards, was daran gut und was daran schlecht ist.
Ja, das stimmt. Aber ich würde mal sagen, wir gehen auf die Karte selbst ein.
Ja.
Und ich sag mal, also ich gehe mal die Karte erstmal durch und danach können wir ja besprechen, wie wir sie finden. Halvar God of Battle ist ein 4-Mana 4-4 Legendary Creature God mit dem Text Creature you control that are enchanted or equipped have double strike. At the beginning of each combat, you may attach target aura or equipment attached to a creature you control to target creature you control. Und es ist eine modulare Flipkarte, wie wir sie auch schon in im letzten Set gesehen haben, wo auf der einen Seite dann ein Spell oder eine Kreatur ist und auf der anderen Seite ist dann Land. Hier ist auf der anderen Seite ein Equipment. Dann und zwar das Sword of the Realms, was wir spekulierenderweise in dem Trailer gesehen haben, sehr prominent, was sich
tippelt. Sieht sehr ähnlich zumindest aus.
Genau, und genau, Sword of the Realms ist ein 2-Mana Legendary Artifact Equipment. Und mit dem Text Equipped Creature gets +2/+0 and has Vigilance. Und dazu noch, whenever equipped creature dies, return it to its owner's hand mit den Equip-Kosten von 2 Mana. Wie findest du prinzipiell die Idee, diese modularen Flipkarten dafür zu nutzen, auf der einen Seite Equipment zu haben, auf der anderen Seite quasi eine Kreatur zu haben?
Ja, schwierige Frage. grundsätzlich bin ich ein Fan von diesen modularen Karten, weil ich liebe so zweiseitige Karten. Mhm. Ich fand auch die aus Ravnica wunderschön, wo 2 Karten nebeneinander waren. Ich mag Flipkarten im Allgemeinen sehr.
Mhm.
Und ich finde das einfach cool, dass man hier einfach eine Möglichkeit gibt, eben verschiedene Dinge zu bauen oder zu kreieren. Also diese Wahrscheinlichkeit hinzugehen, zu sagen, okay, ich kann die erste Karte nutzen, aber mit einer ganz kleinen Wahrscheinlichkeit kann ich die zweite Hälfte auch noch nutzen.
Mhm. Ja.
Wie jetzt zum Beispiel, ich habe ein Land, was getappt ins Spiel kommt, was ich aber auch für einen Ping-Schaden irgendwohin spielen kann. Finde ich als Idee einfach großartig.
Mhm.
Und dass sie jetzt hingehen und diesen Schritt weitergehen und sagen, hey, das sind nicht nur Länder, sondern eben auch Ausrüstung zum Beispiel. Das finde ich gut, auch wenn das natürlich für uns als Judges etwas mehr Fragen aufwirft und Probleme in den Raum stellt.
Ja, das glaube ich. Also ich muss auch sagen, ich finde es, glaube ich, sogar noch besser, wenn auf der anderen Seite kein Land ist, weil man normalerweise immer diese Teilung hat bei Magic Decks von Ressourcen und Zauber. Und diese Grenzen wurden so ein bisschen mit diesen modularen Flip-Ländern, gerade den Boldlands, die halt 3 Schaden machen, wenn sie ungetappt ins Spiel kommen oder halt eine Mythic auf der anderen Seite sind, hat es so ein bisschen verwoben und irgendwo hat es sich so angefühlt, wie man kann 1-2 Kopien von diesen von diesen Flip-Ländern einfach Free-Roll im Deck spielen, wenn man sie hat oder eben Und da muss ich sagen, fühlt sich das hier schon besser an, weil beide Hälften Spells sind in gewisser Weise.
Auf der anderen Seite kannst du hiermit weniger Shenanigans betreiben, weil Länder zurück auf die Hand zu nehmen und sie im Late-Game dann eben anders zu spielen, ist sehr viel einfacher. Wenn ich mich daran erinnere, was sie mit dem Mimic gemacht haben, die sie an und als Länder runtergelegt haben und damit einem Flicker-Effekt einen Mimic nach dem nächsten aufgedreht haben. Oder es eben auch diese Counterspells gab, die dann Länder zurück auf die Hand als zusätzliche Kosten nehmen mussten, was dich noch mal irgendwie nach vorne gebracht hast. Eine Ausrüstung vom Feld auf die Hand zu bekommen, ist schon schwieriger.
Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen, also ich mag auch zum Beispiel jetzt bei Halvar speziell, dass in gewisser Weise das quasi schon wie man diese Karte spielen soll, schon impliziert, wie man sie im Deck benutzen soll. Weil sagen wir mal, du spielst Halver viermal im Deck. Normalerweise Legendary, weiß ich nicht, ob man die unbedingt viermal spielen will. Dadurch, dass es eine Flipkarte ist, kannst du, selbst wenn du einen Halber schon auf dem Feld hast, kannst du einfach für dieselben Mana-Kosten ihm noch mal +2/+0 geben. Und sein Effekt triggert ja auch, also beziehungsweise aktiviert sich dann, dass er dann auch noch Double Strike hat, was ich ein sehr schönes Design finde. Und Wachsamkeit,
was sehr stark ist.
Bitte?
Und Wachsamkeit, was natürlich dann sehr stark ist.
Genau, genau. Und so ist zumindest für Deckbau ist es auf jeden Fall, glaube ich, einfacher. Halber speziell finde ich so semi. ich glaube halt nicht, also klar, Uro und so ist und auch Omnath sind gebannt, aber quasi, dass das so einer der Mythic-Kreaturen ist, die auch noch als Gott betitelt ist, ist so ein bisschen, ja, finde ich dann irgendwo schwach, dass sie dann eigentlich nur Equipped bzw. Enchanted Creature und Double Strike gibt. Und halt auch dieser Text mit dem, dass du Auran und Equipment verschieben kannst, bezieht sich nur auf eine Kreatur und ein Enchantment, auf eine Aura oder ein Equipment, die schon an einer Kreatur dranhängen, was zum Beispiel dann den Colossal Hammer nicht ermöglicht hiermit. Also, weil du musst ja halt trotzdem hohen Equipment-Kosten zahlen, bevor du sie irgendwo verwenden kannst. Und das finde ich schade. Aber wie findest du denn die Karte jetzt als Karte?
Also vom Power-Level her, die allererste Frage, die 80% der Zeit mir gestellt wird, nein, es ist nicht fürs Death in Texas.
ist eine weiße,
das kommt
ist eine
bei weiße jeder Kreatur,
was meinst du? Natürlich ist sie in Death in Texas.
Ja, genau, genau so funktioniert das System auch. Das wirst du in so Spoiler-Season von mir öfter hören, weil das genau das ist. 80% meiner WhatsApp-Nachrichten sind, hey, hier ist eine neue weiße Karte, kann man die im Death in Texas spielen? Und ja, ich finde ihn sehr mächtig, finde ihn tatsächlich sehr cool. Was aber daran liegt, dass ich Ausrüstung sehr mag. Ich glaube nicht, dass er im Modern oder im späteren Format irgendwie stark ist. Ich glaube auch nicht, dass der im Commander viel gesehen wird, weil da fällt eben genau dieser Aspekt des zweimal im Deck habens ja raus. Pioneer kenne ich mich leider nicht so gut damit aus. Ich glaube aber nicht, dass der da so viel Einfluss hat, weil er kein passendes Deck hat.
Ja,
im Standard müssen wir jetzt halt sehen, was noch passiert, was noch alles bei rumkommt. Weil wenn noch mehr solche Ausrüstungen rumfliegen und es mehr um Waffen geht, kann es halt schon sein, dass es schon mal nützlich ist, mal eine Ausrüstung woanders hinzuschieben.
Ja, das stimmt. Also ich meine, der Effekt ist schon gut, wenn es eine Strategie gibt, die es supporten kann. Und wir haben ja im Standard tatsächlich mit Zendika Rising und Nahiri schon eine Grundthematik, die in die Richtung geht. Und sehr viel Warrior-Tribal tendiert in die Richtung. Es gibt, glaube ich, eine 2-Mana- oder 3-Mana-weiße Kreatur, die sagt, Equipped Warriors have Double Strike, was sich natürlich mit ihm hier doppelt. Aber das ist natürlich gut für die Consistency des Decks.
Ja, plus dann kann man, wenn man den anderen hat, einfach den hier ja als Waffe spielen.
Eben.
Weil die Waffe selber ist ja auch noch super mächtig im Limited, wenn du dir mal überlegst. Du hast eine Waffe, die rüstest du aus, greifst an. Der Gegner, du kannst damit angreifen und blocken. Und wenn der Gegner die Kreatur los wird und du einen ETB auf dieser Kreatur hast und sie wieder ausspielen kannst, weil die Kreatur nicht stirbt, also nicht wirklich stirbt, das ist schon, ich glaube, gerade im Limited ist das eine absolute Bombe.
Ja, und es passt ja auch irgendwo zur Göttermechanik im Allgemeinen, oder wenn wir uns die historisch angucken. Die waren ja immer entweder unzerstörbar oder kamen wieder zurück ins Deck, wie die Eternal Ones aus War of the Spark. Und hier haben wir jetzt quasi so ein bisschen die Möglichkeit, dass sie selbst nicht wirklich Protection haben, aber dann quasi jetzt im Falle von Halvar die Equipment, quasi die Kreatur dann schützt, die sie dann damit ausrüstet. Ich bin mal gespannt auf jeden Fall, wie der Rest des Cycles, also ich gehe mal davon aus, dass es ein Cycle wird, wie der dann so sein wird. Und ob dann vielleicht das Sword of the Realm bzw. Halvar nicht so weiß-typisch dann doch irgendwo das schwächste Glied in diesem Cycle wird. bin ich mal auf jeden Fall gespannt. Was wir noch bekommen haben, ist der neue Planeswalker, den wir auch schon vorher wussten, dass er kommt. Und zwar Kaya in Form von Kaya the Inexorable. Ich kann es nicht wirklich aussprechen. Auf jeden Fall eine 5-Mana-Planeswalker mit 3 generischen, ein weißes, ein schwarzes, mit 5 Loyalty, +1. Jetzt muss ich mich mal kurz ein bisschen ranzoomen. Okay.
Du kannst einen Ghostform-Counter auf eine Nicht-Token-Kreatur legen. Und die hat, wenn die stirbt, oder ins Exile kommt, geht sie auf die Hand zurück und man kreiert einen 1-1 fliegenden Geist.
Genau. Minus 3 ist Exile Target Non-Land Permanent. Minus 7 ist quasi you get an emblem with at the beginning of your upkeep, you may cast a legendary spell from your hand, from your graveyard oder among cards you own in exile without paying its mana cost.
Yes, sir.
Ja, was sagen wir denn dazu? Wie findest du die Karte?
Die erste Frage ist, Wizards, wo sind die Äxte?
Ja, stimmt. Ja, das ist mir aufgefallen.
Sie hatte einfach freaking coole Äxte auf dem Artwork und hier hat sie so komische Dolche. Was soll das denn?
Das finde ich auch, das finde ich auch komisch, dass sie jetzt wieder zurück auf diesen stealth-mäßigen, und selbst das alternative Artwork hat keine, keine Äxte.
Es gibt keine Äxte. Wo ist meine Äxte?
Wirklich, was soll das? Bitte nochmal redesign. Geht nochmal zurück.
Oh ja. Oh ja. Aber ansonsten finde ich die super krass. Also der Plus-Effekt von ihr ist unglaublich stark.
Mhm.
Weil diese Marken gehen ja nicht runter wirklich. Es sei denn, die Kreatur wird irgendwie halt gebounced, exiled oder zerstört. Also gerade für Command oder ähnliches, uff.
Ja.
Sehr, sehr stark. Exile Target Permanent ist halt generisch, oder?
Irgendwie ja, es ist schon so ein bisschen typisch 5-Mana Planeswalker, die Minus-Ability removed irgendwas. Ja, das stimmt schon.
Und das Emblem ist halt mächtig, sag ich mal. Mhm. Also wenn ich die spielen würde, würde ich zum Beispiel immer einen Emrakul im Sideboard spielen.
Ja,
just in case. Weil ich einfach aus dem Sideboard einen Emrakul casten kann.
Ja. Wobei, nee, ist, glaube ich, nur Cards you own in exile without paying its mana cost. Aber selbst das ist ja eine Möglichkeit, aus dem Exil Karten zu casten, was jetzt nicht jede Karte ermöglicht. Also es ist schon was. Normalerweise ist es ja Exile Zone so ein bisschen, hier kommt jetzt wirklich niemand mehr ran, Zone.
Ja, stimmt.
Aber mit Kaya hat man so ein bisschen die Möglichkeit, egal, also man könnte sich darüber unterhalten, wie realistisch es ist, dass man zu diesem Emblem kommt. Gerade wenn man Kaya spielt und die Negative Ability quasi ausführt, dann braucht man echt schon ein paar Züge, bis man wieder da hochkommt. Und dann hängt es ja auch ein bisschen von der, wie man sein Deck drumherum baut, quasi aus, wie viel man diese Fähigkeit nutzen kann. Denn also Legendary Spell ist auf jeden Fall häufig mit einem mächtigen Spell verbunden. Und dass man es von überall, wo man will, spielen kann, ist es auch gut. Aber rechnet man so krass damit, bei ihr auf das Ultimate zu kommen, dass man das Deck drumherum baut? Weißt du, was ich meine? Das ist halt so ein bisschen die Frage,
das verstehe ich im Fall. Aber das macht man, glaube ich, nie. Also, außer jetzt in Wolf of the Sparks, wo die Ultis irgendwie keine Ultis waren, weil die Planeswalker keine Ultis hatten, rechnest du, glaube ich, nie mit einem Planeswalker mit der Ulti als Effekt effektiv. Ja. Sondern du schaust dir an, ist der Planeswalkers Wert mit dem ersten und dem zweiten Effekt, also dem Plus- und dem Minus-Effekt meistens, dass man den spielt. Und ich finde, für 5 Mana 5 Marken zu bekommen, das heißt, sie gibt dir erstmal 5 Leben mindestens. Dann kannst du sie plus 1 setzen und kannst eine Kreatur, die halt dann stirbt oder ins Exile geht, zurückbringen, dass du ein 1-1 Spirit kriegst. Und du nimmst ja immer noch die Karte auf die Hand, also die Kreatur. Das heißt, jemand spielt ein Terminate auf deine Kreatur, die wird zerstört. Und du sagst, ja, dann habe ich immer noch meinen Geist, der kann immer noch blocken. Und ich habe die Kreatur wieder auf der Hand. Also das finde ich schon sehr, sehr mächtig.
Ja, das stimmt schon. Und es gibt tatsächlich auch gerade im Standard ein Deck, wo ich es auf jeden Fall sehen würde, dass sie gespielt wird. Und das ist das Orzhov oder Esper Doom Foretold Deck.
Oh ja.
Was ja mit dem Sacrifice-Effekt sowieso Sachen loswerden will. Und wenn es halt eben eine eigene Kreatur trifft, hat es ja eigentlich nur einen Benefit, wenn man dann diese Kreatur wieder spielen kann. Und man hat sogar noch einen Token, mit dem man eben, wie du sagst, blocken kann. Und da ist es, also weil es ja sowieso so einen controlligen Plan spielt, ist es eigentlich, würde ich sagen, Auto-Include in dem Deck. Sonst ist es immer noch, also es ist halt schwierig jetzt zu sehen, was für, also es kommt natürlich drauf an, was für andere Support-Pieces dazukommen. Aber da würde ich es halt jetzt erstmal zumindest im Standard sehen. In älteren, also in Pioneer selbst, wüsste ich auch nicht, Modern wird es jetzt auch immer unwahrscheinlicher, dass dann 5-Mana Planeswalker noch Play sieht, so, oder?
Ja. Sehe ich ähnlich. Also gerade Modern Pioneer vielleicht, wenn du so ein schwarz-weiß so ein Creature-Token-Deck irgendwas spielst, so heavy on board.
Aber so quasi so als, Modern, als Ende der Pioneer, Kurve quasi.
Wie gesagt, schwierig. Ja, ja.
Ja, ja, das ist auf jeden Fall
Legacy zum Beispiel auch.
Genau. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall so eine Karte, wo ich da auch so ein bisschen denke, ja, irgendwie ist das cool. Aber so ein bisschen der Fluch, wenn man es schon mal heftiger hatte mit den Planeswalkern. Man denkt dann so, ja, Oko ist es nicht, was gut ist natürlich. Auf der anderen Seite spielt man überhaupt in anderen Formaten außer Standard überhaupt noch Planeswalker, die nicht so stark sind wie, keine Ahnung, Renin 6,
Oko. Ja, vor allem von den Kosten. 5 Mana muss halt meistens schon ein Finisher für sich alleine sein.
Ja.
Und das ist es halt nicht so, finde ich.
Ja. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, also wir lassen uns auch gerne überraschen, wenn es woanders noch Play sieht und wenn es halt erstmal als One-Off ist. Aber ich finde das Design eigentlich ganz cool. Ich mag, dass Kaya wieder zurückkehrt. Ein Charakter, von dem man gar nicht so viel gesehen hat eigentlich, oder?
Nee, ganz wenig eigentlich.
Ja. Ja, ich würde sagen, die nächste Karte, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, auch wie du sie finden wirst. Und zwar würde ich jetzt reden wollen über Magda, Brazen Outlaw, ein 2-Mana- Dwarflord quasi. Ich gehe es mal gerade durch. Also 2 Mana, ein generisches, ein rotes. Legendary Creature, Dwarf Berserker. Mit 2-1. Und im Text, other Dwarfs you control get +1/+0. Whenever a Dwarf you control becomes tapped, create a treasure token. Sacrifice 5 treasures. Search your library for an artifact or dragon card. Put that card onto the battlefield. Then shuffle your library. Also 2 Mana, potenzieller Artefakt, beziehungsweise Drachentutor und Dwarflord. Wie findest du die Karte?
Ich auf der einen Seite liebe ich sie, auf der anderen Seite hasse ich sie. Ich liebe sie für das, was sie ist. Ich liebe sie als Karte. Ich finde sie super mächtig. Ein 2-Mana, 2-1er, den man sogar als Commander spielen könnte, um eben Drachen aus dem Deck zu tutoren oder halt Dwarfs aus dem Deck zu tutoren. Dass man auch noch zusätzlich einfach Treasures designen kann, ist einfach unglaublich cool, weil bei jedem Angriff kriegt man so 4-5 Treasures auf einmal dabei, wenn man, naja, ein paar Dwarfs hat. Hammer. Und als Dwarfs kriegen bloß 1-0, liebe ich die Karte. Aber, und hier kommt der kleine Twist, ich hatte relativ viele Dwarf-Karten auf Card Market stehen.
Ja.
Für sehr wenig Geld, weil, sind ja nur Dwarfs.
Ist nicht so der
Rate, wenn ich schnell genug reagiert hat.
Naja. Ja, das stimmt.
Weil das natürlich jetzt ein super Hype losläuft, weil Leute hatten so Bock auf Dwarfs und ich finde die ist so stark, die Karte.
Mhm.
Und ja.
Wobei ich fast schon sagen,
würdest du denn auch selber ein Deck drum bauen?
Ja, also ich würde tatsächlich sagen, also ein Dwarf-Deck, es kommt natürlich darauf an, was wir jetzt noch für andere Dwarfs sehen würden. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen ein Missing oder so ein Fehlleiten, was man mit der Karte machen sollte. Also dieser Lord-Effekt ist natürlich nice to have, aber ich glaube nicht der Punkt, warum man sie spielen sollte. Ich glaube wirklich, der Punkt ist, dass man so eine Version im Standard von Terror of the Peak oder Leyline Tyrant oder sowas hat, die man dann einfach mit, wenn man so viele Treasures irgendwie herkriegen kann, super schnell einfach aufs Feld bringen kann, ohne Mana-Kosten zu zahlen. Und ich glaube, das ist der hauptsächliche Wert von Magda in diesem Fall. Ja, Dwarf Tribal ist so ein interessanter Punkt. Also, wie ich schon meinte, also wenn jetzt der Support noch kommt, es gibt ein paar nette Dwarfs, die ganz gut funktionieren könnten. Ich glaube, also aktuell im Standard, der noch Torbran, ich will aber Torbjörn sagen, aber der war von Overwatch, aber ja. Torbran, der 4 Mana verdoppelt allen Schaden von Red. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, Mono-Red zu gehen. Sonst in Pioneer, wir haben noch aus Kaladesh haben wir so ein paar Dwarfs, ich glaube Tepala und vor allen Dingen SRAM, der quasi immer, wenn ein Vehikel bzw. ein Artefakt oder ein Enchantment spielt, einem eine Karte zieht. Also es gibt schon so Support-Pieces. Ich glaube, es hängt jetzt einfach sehr davon ab, wie stark Dwarfs sein können, damit man da einen effektiven Tribal hat. Und man muss halt immer noch einen Payoff haben, was man sich denn für ein Artefakt bzw. was für eine Drachenkarte man sich da rausholt. Weil
ja, aber Treasure alleine reichen doch schon. Es ist mehr Mana. Mehr Mana ist mehr gut.
Ja, das stimmt. Wenn man das irgendwie umwandeln kann. Also ich sehe halt die Karte jetzt nicht so funktionieren, dass man quasi Turn 1 ein Zwerg, Turn 2 sie, Turn 3, weiß nicht, 2 Zwerge, man greift an und man gewinnt. Also es kann funktionieren.
Ja, du kannst ja Turn 3 schon Torbran legen.
Ja.
Und kannst halt schon für so 6, 7, 8 Damage reinprügeln und hast immer noch 2 Treasures, wo du dann noch einen Dwarf hinterherlegen kannst, Turn 3.
Ja, also, aber auch das hängt so ein bisschen davon ab, was man halt noch für anderen Dwarf-Support ja, kriegt. Also haben wir überhaupt einen Einmaler-Dwarf dann? Und das sind halt so ein paar Sachen, die fehlen noch. Bitte?
Vielleicht.
Vielleicht, ich hoffe es. Also ich habe auch voll Bock auf Dwarf Tribal. Ich finde, das ist in Magic über ein unterrepräsentiertes Volk, meiner Meinung nach. Also ich wie du schon meinst, es gibt ein paar alte Karten. Ich habe mir auch schon ein, zwei bestellt, aber jetzt nicht wegen ihr, sondern weil ich sie ganz gut in Commander finde.
Ja.
Aber wir haben ja auch eine Möglichkeit, quasi aus Nicht-Tribe-Membern Tribe-Membern zu machen. Und das bringt uns quasi zur nächsten Karte direkt schon. Und zwar dem Realm Walker. Denn Changeling kommt wieder zurück in diesem Set. Zumindest in Form von dieser Karte, die auch, glaube ich, Buyerbox-Promo wird.
Es ist die Buyerbox-Promo, genau.
Genau, und dann, wenn ihr euch dann quasi eine Box im Local Game Store holt, gibt's die oben drauf. Was macht sie? Sie ist ein 3-Mana, 2-3 Creature Shapeshifter mit Changeling. Das heißt, sie ist quasi jeder Kreaturentyp. Und wenn sie ins Spielfeld kommt, sucht man sich ihren Kreaturentyp aus. Und man darf sich die oberste Karte anschauen, wann man will. Und man kann sie sogar casten, wenn es ein Kreaturenspell ist, von dem gewählten Creature-Type. Von der Library direkt runter. So ein bisschen wie Conspicuous Snoop in Goblins, oder?
Ja, ähnlich auf jeden Fall. Auf jeden Fall ziemlich, ziemlich ähnlich. Ich liebe ja Changelinge. Ich muss mich ja ein bisschen outen. Ich habe ja immer das Problem, dass in meinen Tribal-Decks zu wenig Tribal-Karten drin sind und zu viele Changelinge.
Ja.
Dementsprechend bin ich mal gespannt, was hier noch alles so kommt, weil es gibt ja ein paar Changeling-Karten anscheinend. Und ja, ich bin echt ganz, ganz gespannt. Aber die sieht auf jeden Fall sehr mächtig aus, auch, glaube ich, das Gefühl, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also meine Frage jetzt an dich als Legacy-Experten, da wird ja prominenterweise Elves auch gespielt. Glaubst du, dass sie in Elves ein Brecher nochmal sein könnte? Weil für mich könnte es sich vorstellen, weil Elves sind sehr gut in Mana produzieren und kleine Dorks machen. Und wenn du jetzt noch nicht von deiner Hand spielen musst, sondern sogar von der Library direkt runterspielen kannst, kann man ja irgendwo auch die Hälfte seiner Bibliothek oder was auch immer man spielen will, einfach quasi mit der Karte runterspielen, oder? Meinst du, das macht Sinn?
Also wir haben unseren Elf-Experten tatsächlich gefragt letzte Woche.
Oh, sehr gut.
Beziehungsweise Anfang dieser Woche müsste es sein. Und er meint, man kann es auf jeden Fall versuchen. Und in sowas wie in den sogenannten Chaos-Elfen, wo man eben nicht über Natural Order spielt, auf jeden Fall. Weil man da eben viel mehr Elfen drin hat. Aber wenn du halt sozusagen brickst, weil du obendrauf halt nichts hast und selber nichts auf der Hand hast, ist es schwierig. Und für 3 Mana ist es halt auch schwierig, den am Feld zu setzen, ohne dass er einfach nur Win More ist. Weil wenn du so eine Glimpse-Chain hast oder ähnliches, wo du einfach Karten ziehst und die von deiner Hand spielst, ist es, glaube ich, schon gut genug. Und es macht das Deck nicht unbedingt besser, aber halt in diese Win-More-Situation kann es einen halt anscheinend reinbringen. Aber das wird auf jeden Fall getestet. Auf jeden Fall. Ja.
Also wird wahrscheinlich dann nicht das Match, wenn es gegen einen ist, drehen, aber ist auf jeden Fall nice to have.
Ja, genau. Okay. Was ich mich halt frage, und da bin ich halt mal drauf gespannt, ist, ob das nicht zum Beispiel Pioneer oder Modern Elves weiterbringen kann.
Genau, das finde ich auf jeden Fall. Ich weiß noch, als Dominaria halt legal im Standard war, da habe ich mit, ich glaube, Merwin heißt sie, habe ich sehr, sehr gerne Elf Tribal gespielt. Und dann auch später, das war ja auch gerade noch diese Überlappung von Dominaria bis Ravnica, wo es dann auch die Celestia-Elfe gibt, die quasi immer einen Elf macht, wenn man sie tappt. Und da habe ich das super gerne gegeben, Celestia Elves. Und sie würde da perfekt auch reinpassen, weil eine Sache, die mir da immer aufgefallen ist, die gefehlt hat, ist halt Card Draw. Man hatte zwar den Beast Whisperer auf 4 Mana, der dann erstmal, wenn man einen Elf spielt, einem eine Karte zieht oder eine Kreatur spielt allgemein. Das hat schon geholfen, aber auf quasi auf der 3 und auf der 4 mit dem Realm Walker was zu haben, das würde auf jeden Fall das Tribe auf jeden Fall pushen. Ich weiß noch nicht, ob es jetzt dann in die relevanten Zonen kommen vom Power-Level her. Aber also ich hätte auf jeden Fall Bock, Elves im Pioneer zu zocken, wenn ich mir das so angucke. Weil ich glaube, der Ramwalker kann schon richtig gute Sachen machen. Und wir kriegen ja noch weitere Elfen in dem Set. Was auch so eigentlich eine ganz interessante allgemeine Thematik ist. Und zwar, wir haben jetzt noch keine eindeutige Ankündigung bekommen, was jetzt so die Kernmechaniken sein werden und so weiter. Wir haben schon eigentlich ein ganz gutes Gefühl dafür, weil wir zum einen die Spoiler, die wir jetzt gerade schon besprochen haben, drin haben. Wir haben aber auch die Theme-Booster unter anderem, wo die Nicht-Draft-Booster-exklusiven Karten schon angekündigt wurden. Und daran gibt's so ein paar Kernmechaniken, die sich so rauskristallisieren, unter anderem eben Tribal, wo wir in den Theme-Boostern oder halt in den Nicht-Draft-Boostern, muss ich sagen, sowohl Engel, Elf als auch Giants haben. Glaubst du, dass wir jetzt, dass diese Tribes jetzt hier noch mal größer hervorgenommen werden? Oder glaubst du, es ist quasi einfach nur zufällig und ja, einfach nur als Gimmick für halt die Theme- und Set-Booster?
Ich finde es ein bisschen irritierend. Also das Ganze basiert ja auf den nordischen Mythologien. Mhm. Und die Elfen irritieren mich.
Stimmt, ja. Die passen nicht so hundertprozentig rein.
Giants, Dwarfs, sehe ich alles. Was die Elfen da drin zu suchen haben,
ja,
muss man meine Edda noch mal lesen. Vielleicht finde ich da noch mal was.
Ja, das
aber
stimmt.
Aber das finde ich ein bisschen strange. Aber ich finde das cool, dass sie auf diesen Tribal irgendwo gehen. Mhm. Weil das hatten wir schon länger nicht mehr. Wenn man jetzt zurückdenkt, waren wir das letzte Mal so ein richtiges Tribal-Set haben, wo auch wirklich Tribals gepusht wurden und nicht irgendwelche Gilden oder Effekte, mhm, also bestimmte halt Kernmechanics oder so, die dann super gut zusammengearbeitet haben, wie zum Beispiel Food mit Katzen oder so. Mhm. Und einem Hexentopf. Einem Ofen. Und ja, das ist halt, ich weiß gar nicht, waren wir das letzte Mal wirklich so ein
Tribal? Ich glaube, es war Ixalan, wenn mich nicht alles täuscht, weil wir da
relativ. Ja, stimmt, Piraten, Dinosaurier, Meervolk
genau.
Und.
Und man könnte vielleicht sogar sagen, dass neben, also wenn man die als Tribe hinzuziehen will, hatten wir jetzt gerade erst in Zendikar Rising quasi die Party-Mechanik und dementsprechend die Rogues, Warriors, Clerics und. Was misse ich gerade? Eins von den vier? Rogue, Warrior, Cleric.
Bist du von der Party-Mechanik. Ich bin gerade auch am Überlegen. Ich müsste gerade meine D&D-Runde durchgehen.
Auf jeden Fall noch ein vierter. Wizards, natürlich, klar.
Wizards, ja, Wizards. Bescheuert. Das stimmt.
Genau. Also
aber
das
sind ja.
Ja.
Das, hierbei geht es ja um Kreaturentypen, also um ja. Tribes. Und das andere sind ja Jobs.
Ja, genau. Also, aber ich meine, so mechanisch gesehen wäre das ja auch unter Tribe zu fassen, könnte man sagen. Aber ich stimme dir zu, dass wir so ein designiertes Tribal-Set hatten wir jetzt lange nicht mehr. Also wirklich seit Ixalan eigentlich. Und ich finde auch die Tribes, wäre das dann auch dann die aus dem Set sein werden. Also mit Engel, Elfen und Giants und halt eben, ich weiß nicht, ob sie eine Viking-Tribe machen wollen oder ob sie es quasi über die Warrior-Tribe durchziehen wollen, aber
Warrior, Dwarf, Berserk, es gibt ja so viele Sachen. Also ja. Ich habe tatsächlich wesentlich mehr mit diesen Berserkern und halt auch Dwarfs so an für sich. Aber gerade Berserker habe ich so hart mit gerechnet. Hm. Aber irgendwie gibt es nur Elfen. Aber Berserker ist auch ein Job und kein Tribe.
Ja, klar, aber mechanisch für Magic halt, ne? aber jetzt bin ich gerade am Überlegen, wir könnten ja, obwohl, ich war gerade am Überlegen, ob wir die Tribes, die wir jetzt schon wissen, ob man sie auf die fünf Farben irgendwie anwerken kann. Also rot wäre Dwarf, weiß wäre Engel.
Wir wissen ja von Engel, da können wir ja von mir aus gerne mal hinspringen, von Engel schon, dass sie ja auch mehrfarbig sind.
Ja, stimmt, sie sind schwarz und weiß diesmal, ne?
Genau, und da gibt's ja auch schon eine Karte, die explizit nur in Set-Boostern, glaube ich, drin ist und in den Farb-Boostern.
Genau, also in den Theme-Boostern, genau. Das ist,
genau.
Das ist jetzt diese komische Liste von Karten, die, ja, wie du schon sagst, die nicht im Draft-Booster drin sein werden. Und dementsprechend so einen komischen Sonderstatus haben, finde ich. Also vor allen Dingen bisherige Theme-Booster-exklusive Karten oder Set-Booster-exklusive Karten haben jetzt immer so ein bisschen tendiert in die Richtung so, die sind ganz witzig für neue Spieler, aber jetzt nicht so competitive oder admirable für andere Spieler. Aber dann haben wir so Sachen wie Starnheim Aspirant, ein 3-Mana 2-2 mit dem Text Angel Spells you cast cost two mana less to cast. Was eigentlich auch schon ein Auto-Include sein werde, wenn ich mir ein Engel-Deck bauen wollen würde, oder? Also
ja,
ist schon ein ziemlich
Fall
starker
also.
Effekt.
Ja, also ich sehe das auch. Vor allem als 3-Mana 2-2er hat er auch noch relativ decent Stats. Mhm. Und wenn ich ihn in der dritten Runde spiele und in der vierten Runde einen 6-Mana-Engel beschwören kann.
Ja.
Und wenn das nur in einem Casual-Tisch ist, wo ich dann einfach alte 6-Mana-Engel rauskramen kann. Das muss ja noch nicht mal Standard sein. Das muss ja noch nicht mal Pioneer sein. Das kann ja einfach Kitchen Table sein. Es kann casual daheim sein, wie viele gute Engel es gibt, die einfach nur 1-2 Mana zu teuer sind, die durch so eine Karte einfach so hart gefixt werden.
Ja.
Und wenn ich das dann irgendwie verstecke und halt nicht in einen Draft-Booster einsetze, ändert das natürlich auch viel an der Draft-Mechanik an sich, weil ansonsten wäre, wenn ich davon 1-2 bekomme, Engel bestimmt ein ziemlich starkes Tribe, was man draften kann.
Ja. Ja, stimmt. Das macht auf jeden Fall dann nochmal einen Unterschied, ob man es quasi draften kann oder nicht. Ne? Also zeigt ja auch so ein bisschen, dass sie vielleicht mit den Draft-Sachen, also die Strategien, die man draften kann, sich nochmal unterscheiden zu denen, die sie in Constructed haben wollen. Denn ja. Theme-Booster und auch die, also alle, die nicht in Draft-Boostern drin sind, ist blöd, die irgendwie unter einen Namen zu packen. Die sind ja auch immer noch Standard auch legal, ne?
Ja, genau. Sie sind Standard legal. Sie können auf Turnieren gespielt werden. Das ist ja wie vorher auch. Es gab ja schon Only-Produkte. Es gab ja in Theros, gab es zum Beispiel, da weiß ich es aus relativer Erfahrung, gab es ja diesen Sunglayer irgendwas, diesen Pegasus. Den konntest du ja nur aus Collector-Boostern oder aus dem weißen Farbbooster ziehen. Und auch der war Standard legal und in verdammt vielen Sideboards drin.
Ja. Ja, das macht es dann immer so ein bisschen schwierig, wenn man sie nicht. Also ich glaube jetzt nicht, also gerade eine Uncommon aus dem Theme Booster wird noch immer gut available sein, gerade wenn sie auch in Z-Boostern drin sind. Aber es ist auf jeden Fall ein komischer Schritt zu gehen, dass man sagt, okay, wir ziehen jetzt quasi von den klassischen Boostern, von den Draft-Boostern, ziehen wir jetzt auch noch Karten, die standardlegal sind, ab, das spekulieren wir jetzt, das Draft-Erlebnis besser zu machen. Oder halt, um Verkäufe zu garantieren von eben den Z-Boostern und den Theme-Boostern. Also ist halt so ein, ich weiß nicht. Also es fühlt sich komisch an, so dass das Draft-Booster bzw. das reguläre Booster früher so ein bisschen aufgesplittet wird.
Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Sie wollen ja praktisch die Draft-Booster für das Draft-Erlebnis haben. Ja. Wenn sie dann wirklich hingehen und merken dann bei ihrem Playtesting, was sie hoffentlich machen, Engel-Mechanic ist zu stark, eine bestimmte Karte kommt zu oft rum oder es ist einfach nicht spaßeshalber. Also es macht keinen Spaß, wie zum Beispiel, wenn man aktuell auf Magic Arena draftet, und zwar Zendikar Rising, wer auch immer das schon immer mal gemacht hat, der wird gesehen haben, dass man gefühlt nur gegen BW Clerics spielt.
Ja.
Weil BW Clerics so die stärkste Sache ist, die man draften kann. Und wenn man das forced, draftet man das immer, weil einfach gefühlt zu viele BW Clerics in diesem Set drin sind. Wenn man das aber beim Playtesten merkt, dann sagt, okay, wir nehmen die Karten aus den normalen Draft-Boostern raus, verbessert man ja das Draft-Erlebnis. Ich glaube halt nicht, dass die Set-Booster einen Boost gebraucht haben, einen Verkaufsargument. Ja. Die Set-Booster haben so ein krasses Verkaufsargument, weil sie einfach meiner Meinung nach 1000-mal besser sind als ein Draft-Booster, was halt für den Draft sehr gut ist, aber für den Value, den man für sein Geld bekommt, wesentlich geringer ist.
Ja, das macht tatsächlich sehr viel Sinn, was du sagst. Also es ist wirklich eigentlich ein guter Punkt, weil man ja im Nachhinein nicht wirklich ein Draft-Erlebnis bannen kann. Um das halt so ein bisschen zu balancen, dass man dann Karten explizit rauslässt. Und wenn die Karten dann immer noch in verschiedene Tribes dann passen und man sie dieser Tribes als Themenbooster verkauft, ist es legitim für mich, glaube ich. Also ich gehe halt immer noch, also ich glaube, meine größte Sorge wäre gewesen, dass wenn sich einer dieser Uncommons oder Commons als besonders spielbar herausstellt, was gar nicht so unwahrscheinlich ist, wie eben das Beispiel mit der 3-Mana 2-2, die Engelspells günstiger macht, dass die dann lächerlich teuer werden, weil darauf hätte ich halt wirklich keinen Bock. Aber auf der anderen Seite, es sind ja dann immer noch ein Z-Booster drin. Also wahrscheinlich
nicht
so schlimm.
Genau, ich sehe halt durch die Z-Booster sehr wenig Problematiken damit.
Ja, also es klingt auf jeden Fall ganz gut. Wir haben tatsächlich noch ein paar Spoiler, auf die wir vielleicht nur etwas kürzer eingehen. und zwar einmal den Birthing Pod für Tribe Members, wie er immer genannt wird, den Pyre of Heroes. 2-Mana-Artefakt, für 2-Mana kann man diesen tappen, eine Kreatur sacrificen und aus der Bibliothek eine Kreatur raussuchen, die denselben Kreaturentyp hat. Als die geopferte Kreatur mit Converted Mana Cost equal to 1+ of that creature's Converted Mana Cost. Diese Karte wird dann aufs Spielfeld gelegt und man muss die Bibliothek shuffeln und das Ganze geht nur als Sorcery. Also schon irgendwo 1:1 der Text für Birthing Pod, oder?
Ja, schon, aber halt aufs Tribal eingesetzt. Wo ich halt glaube, dass er Wenn jetzt nicht irgendein Tribal, zumindest im Standard oder im Pioneer, komplett übernimmt, relativ eine Versenkung passiert, also vergehen wird, es sein halt, es gibt Commander-Decks, wenn man so einen Sliver-Commander sieht oder so.
Ja.
Glaube ich schon, dass es ganz cool wird, aber ich glaube nicht, dass das so mächtig ist, dass man das in eine Menge Tribal-Decks, gerade in den größeren Formaten, sieht. Und für Standard wirkt es doch sehr random.
Ja, das stimmt. Also ich muss auch sagen, klar ist erstmal quasi Birthing Pod als gebannte Karte und einen ähnlichen Effekt zu sehen, wo man halt durch Loops springen muss, quasi bevor der funktioniert, macht schon, also da wäre ich auch erstmal so, wow, was passiert jetzt hier? Aber was du schon sagst, ich glaube nicht, dass sie jetzt in Modern Humans oder in Elves oder in anderen Tribe-Decks gespielt werden. Einfach nur, weil diese Decks meistens darauf irgendwo spezialisiert sind, möglichst viele Tribe-Member auf dem Feld zu haben und Pyre of Heroes eben das nicht befördert. Klar, es ist cool, wenn man seinen, weiß nicht, Ein-Mana-Human opfern kann, um eine Talia oder was auch immer rauszusuchen. Aber die Macht dieser Decks kommt ja daher, dass sie viele, viele, viele Kreaturen haben. Und wenn man jetzt nicht unbedingt was vorhat mit diesen Kreaturen, sagen wir jetzt mal, man würde irgendwann ein Deck bauen, um einen gewissen Tribe, was mit ETB-Effekten hauptsächlich funktioniert, wie, weiß nicht, Wizards oder so, die sehr starke ETB-Effekte teilweise haben, kann man, glaube ich, nicht so viel damit machen, wenn man das halt eben nicht macht. Also ich glaube, man muss halt um Pyre of Heroes wirklich drumherum bauen. Und es ist jetzt kein wirklich Auto-Include in Constructed Competitive Turnier-Decks in Commander wiederum. Macht sehr viel Sinn, dass man quasi mehrfach im besten Fall sich einen beliebigen Tribe-Member raussuchen kann. Weil da ist es quasi ja auch nur eine Karte in den 99 und dann halt einen Repeatable Tutor zu haben, ist Commander, glaube ich, automatisch gut, oder?
Ja, ich denke auch. Das ist super stark. Der Birthing Pod ist ja auch im Commander super stark.
Ja.
Und ich glaube tatsächlich, dass der da sehr, sehr viel gespielt wird. Was ich halt sehr interessant bei ihm finde, dass man eben das, was wir schon angesprochen haben, dass es theoretisch Kreaturentyps und Jobs gibt, aber er halt auch nach Jobs suchen kann.
Ja.
Das heißt, theoretisch kann es auch gut passieren, dass auf einmal ein Modern Deck auftaucht, weil man feststellt, ich kann von der Kreatur in die Chain, in die Chain, in die Chain, in die Chain, ohne dass die denselben Kreaturentyp haben, aber immer wieder zwischen Kreaturentyp und Assassine, Berserker, Archer oder sonst was hin und her wechseln.
Ja,
und also die natürlich, Möglichkeit besteht schon, aber da bin ich nicht Brain genug für, um sowas zu designen.
Ja, und natürlich, wenn man einen Changeling opfert, dann hat man natürlich die freie Wahl zwischen allen Kreaturen. Aber das ist natürlich ja sehr spezifisch, dass man dann auch einen Changeling dann hat. Also es gibt ja Unsettled Mariner und ein paar Modern Horizon Changelinge, die man damit vielleicht verwenden könnte. Aber dann hängt es halt immer noch davon ab, sind die gut genug, um halt diese Chain zu enablen, die man von Birthing Pod halt kennt. Und da bin ich mir halt nicht sicher, ob das halt Pyre of Heroes kann und oder will. Schauen wir mal auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall eine interessante Karte, über die ich über die es Spaß macht zu philosophieren, was sie denn macht und was sie nicht macht.
Oh ja.
Eine andere Karte, wo ich glaube, dass es dir, glaube ich, ästhetisch sehr gefallen wird, ist Zarulf, Realm Eater. Ein 3-Mana, ein generisches, ein schwarzes, ein grünes, also Golgari-Colors. 3-3 Legendary Wolf Creature. Mit dem Text, whenever a permanent an opponent's control put into the graveyard from the battlefield, put a 1-1 counter on Zarulf Realm Eater. At the beginning of your upkeep, if this creature has one or more 1-1 counters on it, you may remove all of them. If you do, each other non-land permanent with converted mana cost less than or equal to the number of counters removed this way. Also quasi, was die Karte macht, immer wenn der Gegner irgendwas vom Spielfeld verliert, bekommt er eine 1-1-Marke. Am Anfang deines Zuges kannst du entscheiden, ob du alle runternimmst und damit quasi alle Non-Land-Permanents mit Converted Mana Cost weniger oder gleich der Anzahl an Counter, die du wegnimmst, ist, wird gerathed quasi, oder?
Ja, exiled, glaube ich sogar, oder?
Ach, stimmt, genau, geexiled. Also quasi noch besser.
Noch besser.
Was
und es sind Non-Land-Permanents, das bedeutet, es gehen auch Planeswalker und ähnliches. Es ist
genau
super mächtig. Wir haben bisher davon jetzt bisher, zumindest so wie ich das sehe, nur das Special Frame.
Es gibt auch noch die normale Karte, aber es ist ein guter Zeitpunkt, quasi auch über die Special Frames zu reden, über die Showcase Frames, die ziemlich awesome sind, wie ich finde.
Oh ja.
Also für die Podcast-Hörer unter euch, die es jetzt nicht sehen, es ist quasi so, Säulen sind links und rechts quasi diese Card-Frames. Wir haben runenartige Schriftzüge. Das alles ist so ein bisschen metallisch, holzmäßig nachgezogen. Sehr schön verziert und halt diese typische nordische Ästhetik mit drin. Was ich auch im Artwork
wieder spiegelt. Vor allem die beiden Drachen. Oben links und rechts im Artwork. Also das normale Artwork ist halt oben her leicht abgeschrägt. Mhm. Wie so ein Torbogen. Und dort sind eben zwei Drachen links und rechts. Mhm. Das ist bei allen gleich. Das ist einfach wunderschön. Mhm. Ich bin
gefällt
einfach
mir auch,
in diesen Rahmen verliebt.
Genau, gefällt mir, glaube ich, einfach von den Showcase-Frames bisher am besten, wirklich. Also,
ja, ich glaube auch, dass er sogar über die Throne of Eldraine ist. Und die waren bei mir schon ziemlich hoch.
Ja, finde ich auf jeden Fall nice. Aber Sarulf, wie findest du den denn? Ist das ein guter Wolf oder ein böser Wolf?
Das ist ein guter Wolf, wenn er auf meiner Seite ist. Also ich finde den gut. Ich finde ihn halt für 3 Mana 3-3 Legendary sehr, 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 sehr schön. Und ist halt auch in Grün-Schwarz genau gut angesiedelt. Mhm. Man kann ihn auf der einen Seite aber als Beater benutzen, der einfach immer wieder stärker wird. Mhm. Weil man muss die Marken ja nicht runternehmen. Und zeitgleich hat man halt eine Thread, wo man sagen kann, okay, dann gehe ich halt in meinen Zug, mache alles platt und spiele dann meinen Kram aus.
Ja.
Ich finde es sehr gut und sehr gebalanced, dass man das nicht als Instant immer machen kann. Mhm. Weil das würde ihn so weit drüber machen. Aber ich muss sagen, ich glaube, dass er für die meisten Formate gerade im Mainboard zu schwach ist. Ja. Also ich denke tatsächlich, dass sowas wie Biggie Rocks im Modern den ganz gut spielen kann. Ich denke, dass der im Pioneer einiges reißen wird. Für Legacy und Commander denke ich, ist er A, zu langsam und B, ja, ich glaube auch einfach nicht gut genug.
Ja, das stimmt. Das ist halt auch mein großes Problem bei der Karte. Ich mag sie ästhetisch und von dem, was sie macht, sehr. Ich finde aber dieser Punkt, dass sie quasi einen Zug überleben muss, bevor man diesen Effekt nutzen kann, ist leider wohl ein bisschen zu langsam für die meisten Formate. Also was du schon sagst, wahrscheinlich. Ja. Also ich sehe es nicht mal mehr in Standard, ehrlich gesagt. Klar ist es so ganz nett, so einen optionalen Wrath zu haben, wenn man ihn braucht. Aber bist du dann, also du musst halt drei Sachen irgendwie hinkriegen zu removen. Was ganz gute Tech wäre gegen Aristokratendecks, wenn man quasi den draußen hat und der Gegner fängt an, seinen ganzen Stuff zu sacrificen, der wird einfach unendlich groß und du kannst quasi am Ende oder am Anfang deines Zuges sagen, okay, ich nehme jetzt so und so viel Counter runter und Rusty, der kommt ja das Board weg. Das wäre also gutes Sideboard-Tech dafür, aber diese Decks sehen wir momentan halt nicht mehr so wirklich im Standard. Und von daher weiß ich nicht, wie viel Play der tatsächlich sehen wird. Es ist jedoch auch noch mal zu bemerken, dass das auch eine Möglichkeit wäre, im Commander wiederholenden Wrath in der Command-Zone liegen zu haben. Was, ich glaube, hatten wir so jetzt noch nicht, oder?
Ja, es gibt das Child of Lera. Mhm. Das ist 5-Color, wenn es geht, macht das alles kaputt. Mhm. Also, es gibt es schon. Aber halt nicht so gezielt vor allem. Es ist ja kein richtiger Wrath, wie gesagt. Ja. Ich sehe es, für mich ist es halt so was ähnliches wie Pugnacious Deed. Mhm. Auch eine Verzauberung, wo man genau mit Mana scalen kann, wie viel man zerstören möchte. Mhm. Und so ähnlich sehe ich ihn tatsächlich auch.
Ja. Ja, auf jeden Fall eine interessante Designkarte. Also es hat ein bisschen länger gedauert, bis ich sie gegriffen habe. also bin mal gespannt, vielleicht gibt's ja tatsächlich eine Situation oder vielleicht ist es ja auch schon eine Antikarte für eine Mechanik, die es dann quasi in dem Set geben wird. Mal schauen. Eine der letzten Karten, von denen ich jetzt noch quasi reden wollen würde, ist nämlich auch die Rückkehr von Saga, der Mechanik Saga, wo die Karte quasi vertikal gesplittet ist und man hat quasi drei Kapitel, und zwar in Form von Showdown of the Skulls. 4 Mana Enchantment Saga mit 2 generischen, 1 rotem, 1 weißen. Kommt aufs Feld, man legt sofort eine Chapter-Würfel quasi drauf. Und im ersten Chapter passiert, exile the top 4 cards of your library until the end of your next turn. You may play those cards. Dann zweiter und dritter Zug, wo diese Karte liegt, passiert, whenever you cast a spell this turn, put a 1-1 counter on target creature you control. Und dann nach dem dritten Zug wird die Karte zerstört, automatisch vom Effekt. Und man hat offensichtlich sein Value rausgekriegt. Für mich primär interessant ist, glaube ich, der erste Kapitel, dass es halt noch mal einen impulsiven Card-Draw in Weiß und Rot gibt, oder? Was siehst du noch mehr in dieser Karte?
Für 4 Mana so grausam. Ich finde einfach, dass sie als Karte einfach unsagbar schlecht ist, tatsächlich.
Ja.
Da sie einfach für 4 Mana 4 Karten raussucht. Wir kriegen mit Light Up the Stage für 1 Mana 2.
Mhm.
Klar, hier das Ding hält theoretisch bis zum Ende des nächsten Zuges genauso wie die andere auch. Mhm. Also wie Light Up Stage auch, wie die ganzen Effekte auch. Und wenn sie wenigstens allen Kreaturen eine +1/+1 mal geben wird. Aber nein, es ist Target.
Ja.
Das bedeutet, ich habe ein sehr schlechtes Prowess.
Ja, das stimmt tatsächlich. Ich fände es eigentlich ganz nice, wenn die ersten beiden Effekte diese Exiled Top 4 Cards of Your Library
natürlich,
wäre.
Dann würden wir von einer ganz anderen Karte reden.
Genau, dann wäre es nämlich wirklich so, wo man sagt, okay, das ist interessant, ich kann bis zu 8 Karten ziehen in einem potenziell, ich sag mal, Boros-Agro-Deck oder was Vergleichbarem. So muss ich auch sagen, also die zweite und dritte Kapitel macht mich wirklich nicht an. Also wenn ich es im Deck spielen wollen würde, würde ich es hauptsächlich halt für diese Ability, Karten zu ziehen, spielen. Und dann auch noch nicht mal in Standard, weil in Standard hast du dann immer noch den Lurrus, der noch ein bisschen besser ist, dir Card Advantage zu besorgen.
Ja.
Und der schließt sich quasi aus, wenn man Showdown of the Skulls spielt. Also ein bisschen vom Design her komisch. Wie findest du denn die Rückkehr von Sagen?
Ich mag einfach Sagen persönlich nicht, weil die sehr strange auf mich wirken, mit diesem Rand an der Seite.
Ja.
Aber das ist eine ästhetische Sache. es gibt auch Leute, die das unglaublich toll finden und die auf Sagen wirklich schwören.
Mhm.
Ich mag Sagen als solche. Ich finde, Sagen sind das, was Planeswalker hätten sein müssen.
Mhm.
Weil es einfach Verzauberungen, die ins Spiel kommen, die 2, 3, 4 verschiedene Dinge tun und dann wieder gehen.
Ja. Ja, das ist.
Ich mag die Karten, ich finde sie nur halt ästhetisch.
Ja.
Sehr weit unten.
Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Es wirkt immer ein bisschen strange. Das ist immer mein Gefühl mit den Karten, die du nicht flippen kannst von vorn und hinten, sondern von oben und unten auf der einen Seite, weißt du, die du einmal umdrehst. Ja. Die finde ich ja ästhetisch absolut grauenhaft und fürchterlich. Und wer auch mal das verbrochen hat, sollte augenblicklich gefeuert werden. Ich bin tatsächlich ein großer Freund von Sagen. Einer meiner Lieblingskarten ist History of Benalia aus Dominaria. Und das ist halt ja, einer meiner absoluten Lieblingskarten. Ich finde, man hat so eine klare Struktur quasi drin und dadurch, dass du direkt einen Value rauskriegst, wenn du sie spielst, ist so ein bisschen das Enchantment-Problem gelöst. Das ist halt 4 Mana, sie macht erstmal nichts Enchantments, die quasi unspielbar sind in allen Formaten. Da kommen Sagen halt immer so ein bisschen nett drumrum, dass sie einen quasi ETB-Effekt haben mit diesem ersten Chapter-Counter drauf. Aber wie gesagt, ich bin mal gespannt, was noch für andere Sagen drin sind, um es mal positiv zu formulieren. Sonst haben wir bisher gespoilt die Rest der Pathways. Wir haben grün-blau, wir haben rot-schwarz, wir haben schwarz-grün und wir haben weiß-blau. Deine Meinung zu Pathways, wie ist sie? Also ich höre teilweise Leute sagen, die sagen, okay, Pathways sind quasi kurz davor, so gut zu sein wie originale Duels oder andere Leute, die sagen, okay, es sind Standard-Duel-Lands, die man auch nur im Standard spielt und sonst nirgendwo. Wo würdest du sagen, ordnest du die ein?
Ich ordne die als fast schon schlechtere Basics ein.
Ich bin
absolut kein Fan von denen. Mhm. Ich habe Leute gesehen, die sie im Commander sehr gerne spielen, wo ich es verstehen kann. Aber auch dort, muss ich sagen, spiele ich lieber dann ein Basic Land, was ich mir wesentlich leichter raussuchen kann, weil ich mehr Synergy damit haben kann.
Ja.
Nach dem Wegfallen der Schockländer im Standard sind sie sehr gut und machen da auch sehr viel Sinn und sehr viel Spaß. Im Draft sind sie der Wahnsinn, sie zu haben, weil sie einfach so gutes Mana fixen. Gerade wenn Decks gerade mal noch so rot splashen, dann brauchen wir nur 2 Rotquellen. Dann nimmt man einen Mountain, einen hiervon rein. Und wenn man den Mountain noch nicht gezogen hat, dann kann man Hedi spielen. Gar keine Frage. Aber Duels sind doch was anderes, weil sie machen einfach eine perfekte Mana-Basis binnen Minuten.
Fetchable.
Ja, genau, sie sind halt auch fetchable. Wenn Hedi-Teile fetchable wären, dann wären sie meiner Meinung nach schon wieder zu stark.
Ja.
Aber dann wären sie super nah dran, Duels zu sein.
Ja, ja, das stimmt. Ich bin da auch zwiegespalten. Ich spiele jetzt in meinem Ors of Aura Decks in Pioneer, spiele ich sie jetzt einmal, also das Playset von den Weiß-Schwarzen. Bin mal gespannt, wie ich damit zurechtkomme. Das große Problem ist halt, dass man sich dann festgelegt hat auf eine Farbe. Und das Gute an Duels sämtlicher Form ist ja eigentlich, dass sie immer die Varianz haben, für A oder B zu tappen. Und dass diese Varianz halt wegfällt, genau, dafür, dass man sie ungetappt eine Wahl hat am Anfang, ist halt schwierig, gerade wenn du in einem Agro-Deck bist und vielleicht später halt ein anderes, die andere Farbe eben brauchst.
Ja, genau. Wie gesagt, du hast halt irgendwie ein Agro-Deck, wie jetzt zum Beispiel das Cycle-Deck, das Boros Cycling, was ja auch nicht wirklich mehr ein Deck ist, aber da kannst du halt die Weiß-Roten sehr gut drin benutzen, weil du eben nur ein einziges Rotes brauchst. Und da kannst du auch locker noch ein paar mehr reinknallen.
Ja.
Da kannst du auch die Weiß-Schwarzen reinknallen, weil du hast ja immer noch schwarze Karten, die du spielen kannst. Es hat keinen Nachteil, weil im Endeffekt sind es deine Ebene.
Ja, ja, das stimmt.
Aber da muss man wirklich drauf aufpassen, welches Deck es ist. Und man kann nicht einfach prinzipiell sagen, oh ja, schmeiß ich erstmal in jedes Commander-Deck rein. Zumindest ist das meine Meinung, beziehungsweise auch gefühlt ja auch unsere Meinung.
Ja.
Da gibt es natürlich auch andere Meinungen.
Ja, natürlich, klar. Ja, sonst von Kaltheim, wir haben so ein paar Zusatzinfos, beziehungsweise Korrekturen zu machen. Und zwar die Commander-Deck Commander, also die Face-Karten von den Commander-Decks, die kommen werden, die wurden jetzt auch offiziell revealed. Und das, was wir ursprünglich gesagt hatten, was Snowmana ist, ist in Wirklichkeit kein Snowmana. Und Wizards of the Coast haben es auch noch mal gesagt, es wird in Kaltheim kein Snowmana geben.
Ja.
Wie siehst du das? Schade oder gut?
Ich finde es mega schade. Ich finde, gerade zur nordischen Mythologie gehört der Schnee, gehört das Eis. Und ich finde, nachdem sie jetzt im Modern das Astrolab rausgenommen haben, braucht Modern auch wieder was, was Snow relevant macht, weil gefühlt spielt auch niemand mehr Snow.
Ja.
Und ich mochte Snow, ich mag Snow. Für mich gibt es keinen Grund, nicht Snowländer zu spielen, weil sie unendlich viel hübscher sind. Ich kann es aber verstehen, dass sie diese Mechanik erstmal prinzipiell raushalten wollen aus Formaten, die immer noch Zugriff auf Field of the Dead haben.
Ja, ja, das stimmt. Das ist halt problematisch. Sonst halt zu den Commander-Decks. Also es ist nicht so viel zu den einzelnen Commander zu sagen. Wir haben einmal Lathriel Blade of the Elves, 4 Mana, 2/3, Legendary Elf Noble, die quasi sich selbst tappt und 10 Elfen, andere Elfen auch noch tappt, um jeden Gegner für 10 zu drainen. Also alle verlieren 10 Leben, nur man selbst bekommt 10 Leben. Und immer wenn sie Combat Damage macht, kann man einen Elf Warrior Token kreieren. Der zweite, Rana the Ever Watchful, den man ursprünglich dachte, der Snowmana hätte, ist ein auch 4 Mana 2/3 Legendary Creature Spirit Warrior mit Flying und Vigilance. Und im Text, the first card you foretell each turn cost Zero to Foretell. Und das ist halt diese Zero, wurde ursprünglich, weil man sie nur grob gesehen hat, als Snowmana gesehen, was halt eben jetzt nicht so ist. Und der zweite Effekt, whenever you exile one or more cards from your hand and or permanents from the battlefield, create a 1/1 flying white spirit token with flying, so rum. Und wir wissen nicht, was Foretell ist. Wir wissen auf jeden Fall, dass so ein bisschen Elfen-Support im Set sein wird, aber ja. Viel mehr können wir zu dem Zeitpunkt nicht über die Commander-Decks quasi reden. Jetzt rein nur von den Karten gesehen, welchen von den beiden Karten findest du interessant oder von welchen beiden würdest
Blau-Weiß,
du dir?
Blau-Weiß.
Ja. Warum?
Es ist einfach diese Mechanik, dass ich Karten vom Feld exilen kann.
Mhm.
Also es steht ja extra dabei, one or more cards from your hand and or permanence, nicht you control, sondern from the battlefield. Das bedeutet, ich kann meinen Path to Exile, mein Swords to Plowshares, benutzen, um gegnerische Kreaturen zu exilen und bekomme einen Geist.
Ja.
Ich kann hingehen und kann mit Flickerwisp etwas flickern und kriege noch einen Geist.
Ja.
Ich kann mein Force of Will von der Hand hardcast, also casten, indem ich eine blaue Karte aus der Hand in Exile lege. Und ich habe eine Karte aus meiner Hand ins Exile gelegt.
Ja.
Das heißt, ich kriege einen Geist. Es ist großartig.
Ja, es klingt schon ziemlich nice. Also in so einem designierten Flicker-Deck, also wahrscheinlich Soul Herder wäre da auch ein ganz guter
Pick drin. Oh ja.
Also ich glaube, das baut sich schon ganz gut, so wenn man einfach mal ein bisschen drüber nachdenkt. Also interessant auf jeden Fall.
Da hab ich Bock drauf.
Ich würde tatsächlich auch zu dem Azorius-Deck tendieren, weil ich glaube, 11 Decks in Commander gibt es schon viele. Nennenswert ist hier, dass wir natürlich in Commander Legends gerade mit sehr vielen Golgari-Elfen auch einen guten Support dafür hatten. Also wenn ihr euch das Elfendeck holt, könnt ihr da relativ günstig ein paar Sachen hinzufügen, wenn ihr möchtet. Sonst bleibt uns eigentlich nichts mehr zu sagen, außer tatsächlich, wir haben noch einen ganz kleinen Punkt, und zwar zur Liste. Die Liste an sich, ein Slot in den Set-Boostern, ist quasi bestehend aus, ich schau mal gerade nach, ich glaube, 300 verschiedenen Karten.
Ja.
Und da haben wir jetzt so ein paar Änderungen bekommen jetzt zu Kaldheim. Ein paar nennenswerte Karten, die rausgefallen sind, wäre Moment, zum Beispiel irgendwie Gideon, Ally of Zendikar, kann man in dem Slot nicht mehr haben. Omnath, Locus of Rage, Rest in Peace, so ein paar Karten sind halt rausgefallen. Dafür hinzugekommen sind unter anderem, wenn ich sie finde, Kaya, Ghost Assassin, 4-Mana Kaya, ich glaube aus hier, wie heißt das nochmal? Conspiracy, meine ich? Zumindest
vom Ghost Assassin, das ist aus Conspiracy 1, genau.
Ja, genau. Und Mystical Tutor unter anderem. Wir haben hier den, wie heißt der? Jetzt finde ich ihn gerade nicht. Auf jeden Fall ein paar Karten, die halt sind aus auch unter anderem Modern Horizons, aus ganz viele Promos sind da mit dabei. Wie findest du allgemein die Liste? Ist das für dich ein großes Argument für Set Booster?
Es spricht auf jeden Fall dazu, weil in einem Set Booster kann ich 5 Rares kriegen.
Mhm. Ja.
Auch wenn das eine nur eine Listkarte ist und offiziell ja in der Karte der Liste keine Rarity existiert.
Mhm.
Inoffiziell weiß man es nicht, man zieht trotzdem eine Rare.
Ja.
Und wenn ich einen Booster aufmachen kann, wo ich als letzte Karte mit sowas wie Pact of Negation eine 25-Euro-Karte ziehen kann.
Ja.
Was treibt mich dann zu einem Booster, in dem ich einen Full Art Oil Planeswalker ziehen kann, der 2 Euro kostet?
Ja, das stimmt. Ja, das ist tatsächlich so ein Punkt, ne? Also, gerade wenn man dann in seinem Set-Booster zum Beispiel eine Frealise, Llanowar's Fury oder sowas sieht, oder ich habe auch eben gesehen, ein Desolation Angel in dem ägyptischen Frame aus Amonkhet, was ich ziemlich krass finde.
In Non-Foil tatsächlich.
In Non-Foil, ja. Und das ist tatsächlich so ein Punkt, also die Liste. Ich glaube, 1 von 4 Boostern soll immer eine Karte aus dieser Liste
drin sein. Etwa jedes 4. Booster, 25%. Ich finde es halt sehr cool, dass sie diese Special Frames mit reingenommen haben.
Ja.
Auch wenn das sehr verwirrend ist, weil manchmal sind auf der Liste so random Sachen wie diese eine Ebene, die ich nachher nach der Folge unbedingt nachgucken möchte, ob diese eine Ebene immer noch da drin ist.
Ja, das
was einfach sehr strange wirkt.
Genau, das ist halt eben der Punkt. Solche Sachen können halt funktionieren. Also man kann halt so, wie du schon sagst, ein Pact of Negation draus ziehen. Oder man kann halt auch einfach eine Braid rausziehen, was jetzt nicht so wertvoll ist. Und wie gesagt, diese Liste hat sich halt aktualisiert. Die volle Liste haben wir für euch in der Quellenangabe verlinkt. Da könnt ihr euch gerne ein bisschen austoben. Meine subjektive Wahrnehmung ist jetzt nicht so, dass jetzt eine krasse High-Value-Karte entweder rausgenommen wurde oder hinzugefügt wurde. In beiden Fällen sind ein paar Value-Sachen rausgegangen und dafür neu hinzugekommen. Aber es sind halt bei 300 Karten und nur jedes vierte Booster hat einer dieser Karten drin, ist es halt schwierig zu sagen, inwieweit das halt, das Expected Value quasi hochhält. Denn,
ich glaube, man kann ihn nicht mit einrechnen. Also eben. Du kannst nicht hingehen und sagen, hier, man zieht fest in einem Set-Display, wo 24 Booster drin sind, fest 6 Set-Karten von der Liste.
Mhm.
Und die müssen mindestens so und so viel wert sein. Auf der Liste sind Karten drauf, die sind keine 5 Cent wert.
Ja. Und das ist halt immer noch das Ding, ne? Es ist halt ein nice to have in manchen Booster, wenn man sich einen Set-Booster nimmt oder eine Box davon crackt, dass man ab und zu mal einen High-Hitter drin haben kann. Aber eben halt auch sein kann, dass ihr eine Boosterbox aufmacht und ihr habt nur 5 Cent Commons aus der Liste rausbekommen. Also das ist halt immer so ein Punkt. Kann man nicht drauf spekulieren. Ist halt ein weiterer Glücksfaktor der Booster.
Ja, ich muss halt sagen, ich bin überrascht, dass sie es überhaupt mitgenommen haben.
Mhm.
Weil die Liste ich weiß nicht, ob du das genau weißt, aus wie das Ganze mit dem Zendikar entstanden ist.
Nicht ganz.
Es gibt die Ursprungstheorie aus dem ersten Zendikar-Blog, dass dort, weil es geht ja um Treasure Hunting, eben Treasures eingeführt wurden. Bedeutet, Wizard hatte noch irgendwo ein paar alte Karten rumliegen, unter anderem auch zum Beispiel einen Black Lotus. Und der wurde random in irgendein Booster, in irgendeiner Charge, in irgendein Display, in irgendein Case eingeschmissen.
Ja.
Und da gibt es tatsächlich auch Berichte darüber, wie Leute das beim Draft aufgemacht haben oder zu Hause. Ich glaube, auf YouTube ist kein Video davon.
Ja.
Aber es gibt Berichte dazu. Und diese Berichte wurden dann ja im zweiten Zendikar auch aufgenommen, in dem dort das erste Mal Expeditions aufgetaucht sind.
Verstehe.
Und so die hat sich auch das eine quasi Art von Pax-Karten sind.
Ja.
Und im nächsten Zendikar, also im dritten Zendikar jetzt, hatten wir die Liste, die ja auch eine Art von Schatzkarten darstellt. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie nach Zendikar das kippen und sagen, okay, Kaltermatt hat keine Liste, sondern die haben dann in dem Slot irgendwas anderes.
Ja.
Ich finde es großartig, dass sie die Liste weiternehmen und dass sie sie weiter verfeinern.
Das ist tatsächlich so ein Punkt. Ich finde, an der Liste ist nicht viel zu meckern. Also wie gesagt, die Varianz in den Values, die ist halt nun mal da, aber es ist halt einfach ein netter Bonus, der da mit zukommt. Ja. Und ich bin auf jeden Fall dafür, dass die Liste, genauso wie Boxtopper, einfach so ein Ding ist, was einfach bleibt in sämtlichen Boostern ab sofort. Und wie du schon sagst, es macht halt die Möglichkeit, dass ihr 4+ Rares im Booster, in einem Set-Booster ziehen könnt. Theoretisch, nicht garantiert. Aber ich würde sagen, wir hatten jetzt einiges besprochen zu Kaltheim. Dann würde ich sagen, wir haben einen guten Podcast heute mal abgeliefert. In dem Sinne, wenn ihr Fans von Radio Ravnica seid, Radio Ravnica gern hört und schaut, dann würden wir euch bitten, dass ihr meinen YouTube-Kanal abonniert, natürlich dann ein Like diesem Video gibt und uns bei Social Media folgt, bei Instagram, bei Twitter, auch dem guten Marc auf Instagram und Facebook nochmal verfolgt. Wenn ihr mit uns in den Diskurs stehen oder gehen wollt, dann kommt vorbei auf Discord. Alle Links dazu findet ihr in der Beschreibung unten drunter. Und dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche mit einer voraufgezeichneten Folge von Radio Ravnica wieder, wo wir ein bisschen was Allgemeineres geben. Also nächste Woche keine News, dafür haben wir zwischen den Feiertagen. Aber damit ihr nicht ohne Radio Ravnica durch die Feiertage müsst, haben wir da eine Kleinigkeit für euch vorbereitet. Ich hoffe, euch gefällt's. Und ich würde sagen, in dem Sinne, Marc, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder.
Ja, danke fürs Mitnehmen. Es macht mega, mega Spaß, wie jede Woche. Und ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß.
Ja, haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.